Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, Karten auf den Tisch. Ich brauche die Günthersche Gerichtsbarkeit. Ich brauche den Christmas Pair. Du musst jetzt Recht sprechen und daran wird sich Deutschland bitte in Zukunft halten und ich hoffe, du sprichst Recht in meinem Sinne. Ab wann darf man Weihnachtssüßigkeiten essen?
Also meinen Segen hast du. Was ist heute? Mitte November? Mitte November? Ja, ist fair. Mitte November.
Nein, du missverstehst mich. Ich war gestern einkaufen und ich zwinge mich dazu, das noch nicht zu tun, weil es sich für mich falsch anfühlt. Ich mache das erst ab, ich glaube, 1. Dezember habe ich mir irgendwann mal hätte ich wahrscheinlich auch im April schon Weihnachtssüßigkeiten gegessen, aber irgendwann habe ich gesagt, 1. Dezember, bis dahin, dieses Fest ist mir heilig, ich liebe Weihnachten, es fällt mir immer schwerer, an den Dominosteinen vorbeizugehen, aber bislang habe ich es noch getan.
Nee, Mitte November. Muss ich dir leider sagen, aber ja, okay. Was ist so ein Dominostein, ist jetzt keine Sünde, wenn du kannst es jetzt noch nicht so richtig aufzelebrieren, aber so, weiß ich nicht, mal so ein bisschen naschen und dich in Stimmung bringen, das ist schon okay, glaube ich.
Ah, verdammt.
Ich hätte aber auch noch eine, ich hätte gerne auch noch dann was von dir. Ich saß jetzt das zweite Mal, ich wohne jetzt in einer großen Stadt und ich muss mir jetzt auch so ein bisschen urbane Gepflogenheiten anarbeiten. Also, ich sitze in der Straßenbahn. Ich habe festgestellt, dass es einen Altersabschnitt gibt, in dem ich Frauen keinen Platz anbiete. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Das ist so von Anfang 40 bis Mitte 50 biete ich, Mitte 50 wahrscheinlich schon. Also empfunden ist so, ja, Frauen in ihren 40ern, denen biete ich also da stehe ich nicht auf. Ist das charmant oder ist das scheiße von mir, frage ich dich.
Naja, also in welchem Paralleluniversum soll das charmant sein?
Ja, ich möchte der Dame, also ich stehe auch für eine 30-Jährige auf. Ich stehe eigentlich für jede Frau auf, gefühlt. Mhm. So, wenn man das Gefühl hat, so die möchte sich setzen und die guckt und ich selber sitze. Aber es gibt eine bestimmte Altersklasse, wo ich nicht aufstehe, weil ich das Gefühl habe...
Ach so,
das hat ja was von so einer, man bietet einer älteren Dame einen Stuhlplatz an und dann habe ich das Gefühl, es gibt so einen bestimmten Eindruck auf Frau auf mich, wo ich denke, so das, ja, weiß ich nicht, ob sie sich darüber freut, wenn ich ihr jetzt, wenn ich jetzt so. im Stile einer älteren Dame ihr quasi den Stuhl anbiete oder den Sitz, weiß
ja.
ich
nicht. Okay, jetzt verstehe ich. Das ist dein Dilemma dabei, dass du eigentlich höflich sein willst und in deiner Höflichkeit aber höflich sein willst.
Genau.
Okay, also da müssen wir jetzt, also ich mache das erstens viel zu selten, muss ich ehrlich dazu sagen. Bei mir ist es geschlechterneutral, dann einfach wirklich auch ab Alter XY stehe ich immer auf, wenn kein Platz bei uns mehr frei ist. Bei Frauen habe ich das nicht so im Blick und da würde mich jetzt mal interessieren, was die Basketball-Community, wohl ja auch durchaus, Gott sei Dank, genug weibliche Kräfte gibt, was die dazu sagt, ob die das überhaupt wollen, dass du für sie aufstehen würdest, weißt du? So, weil das könnte, die Ebene könnte man ja jetzt auch noch aufmachen. Dass vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, Grüße gehen raus an Kader Förtsch, dass die uns jetzt erklären würde, dass du nicht aufstehen brauchst. So, weiß ich nicht.
Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Ich zeig dir übrigens noch was. Ich zeig dir übrigens noch was und du musst mir jetzt die philosophischste Frage aller Fragen beantworten. Was ist das Leben wert ohne ein E? Von meiner Tastatur ist das E abgebrochen gestern Abend. Und ich habe dann mich auf diesen Podcast noch ein bisschen vorbereitet. Ich habe es jetzt Per gerade hier in die Kamera gezeigt. Weißt du, wie viele Wörter im Deutschen ein E enthalten? Weißt du, wie viele E's allein in diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, drin? Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt irgendwo über irgendeiner schwindligen Online-Seite habe ich ein E nachbestellt, was angeblich zu diesem Laptop passt. Ob das dann hinhaut oder so, keine Ahnung. Ich fühle mich, als hätte man mir einen Finger abgeschnitten.
Also funktioniert es denn noch oder kannst du jetzt oder geht es, E ist ausgeschaltet?
Nee, also ich kann noch ja, da, wo diese Taste normalerweise drauf ist, da ist ja in der Mitte so ein ganz kleiner Böbbel, den ich jetzt immer mit dem Finger erwischen muss.
Ja, das geht schon. Da das überlebst du. So viel tippt man ja jetzt auch nicht ab.
Naja, ich tippe schon.
Die drei, dann kannst du es einfach, kannst fly aussehen und du nimmst immer die drei.
Oh, das ist natürlich gar nicht so. Ist auch nicht so weit weg von dem E, ist direkt schräg oben drüber. Okay, wieder mal was gelernt. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Abteilung Weltmeister, es ist Mitte November. Die Gerichtsbarkeit hat gesprochen. Wenn ihr gerade einen Lebkuchen im Mund habt, ihr könnt weiter essen. Ich bin kein Fan davon, aber Per ist der hier recht spricht. Herzlich willkommen zur neuen Folge mit vielen schönen Themen. Ich habe vorhin so ein bisschen geguckt auf diesen Fahrplan, was machen wir heute. Da ist viel Schönes dabei, da ist viel Aufregendes dabei. Da ist auch, wollen wir damit vielleicht mal beginnen, Per, da ist auch, Rückschlag jetzt vielleicht nicht, aber so aus deutscher Basketballsicht, zumindest, ich habe das Spiel leider nur in einer Zusammenfassung sehen können. Es gab jetzt mal einen kleinen Rückschlag für die DBB-Frauen in diesem EM-Quali-Fenster mit den Sabali-Schwestern, mit Leonie Fiebig und Co. Du warst in Hamburg vor Ort, als man, ich glaube Sonntag war es, ne, gegen Italien verloren hat.
Mhm, richtig, ja. Ja, dort war ich. Wir sind 20 Minuten zu spät gekommen und wir kamen rein, es stand glaube ich 23:08. wir waren ein bisschen überrascht, deswegen kann ich dafür jetzt für die ersten Minuten keine Analyse geben. Aber erstmal ausverkauftes Haus. Geil. Super Stimmung. Du hast die ganze Zeit, das ganze Spiel über, Deutschland war immer, ich sag mal, zwischen 12 und 8 hinten und du hast einfach gemerkt, da wird gebettelt, also dass es einen Lauf gibt, so, irgendwie sobald mal 5-0, ein kleiner 5-0-Run geschah, waren wirklich die Fans da, es war eine tolle Stimmung, es waren unglaublich viele junge Mädels in der Halle. Also rechts von mir war, glaube ich, ein Block mit 100 Mädels. Die ach, wirklich schön. Begeistert waren, gekreischt haben, wenn dazu den Ball bekommen hat, was weiß ich, Fiebig-Fans, alles mögliche dabei. Es war schon, sowas habe ich noch nicht so wahrgenommen, was jetzt auch noch nicht so super viel heißt, aber super coole Stimmung. Und dann, ja, sportlich merkt man jetzt einfach, Italien war wirklich gut. Sie haben 2-3 Spieler, die vom Matchup her so ein bisschen problematisch waren. Sie hatten so eine kleine, wendige Aufbauspielerin. Dann gab es noch Nummer 9. Ich habe jetzt nicht alibimäßig, habe ich jetzt nicht versucht, dir die Namen zu erklären. Aber wirklich, also es war ein bisschen mehr Speed auf der italienischen Seite. Und es ist schon so, dass du, wenn du gewillt bist, also du willst ja wirklich nominell deine besten Spielerinnen oft gleichzeitig auf dem Feld haben. Und dann bist du sehr groß. Und in diesem Spiel war es tatsächlich so, dass ich fand, dass ich so ein bisschen so ein paar Redundanzen gab. Es war so ein bisschen schwierig dann, weil du hast eben selbst eine Satou oder eine Marie Gülich, es sind viele Spielerinnen, die so ein bisschen auch einfach mit einfach Power haben, ja. Also nicht unbedingt den Gegner super klar schlagen, sondern auch mit Kontakt finishen. Und dann hast du einfach ein bisschen zu viel. Also war ein bisschen zu viel los in der Zone. Und die Mädels haben einfach nichts, also die Ladies haben nichts getroffen. Ne? Also gar nichts von draußen getroffen. Svenja Bunkhorst hat irgendwann, glaube ich, den einzigen Dreier, den ich gesehen habe, getroffen. Und das ist schon diffizil. Da musst du so ein bisschen tricksen, glaube ich. Und da ist so ein Fenster einfach nicht genug Zeit. Ich habe, glaube ich, 5-mal hintereinander, ich war fast vom Stuhl gefallen. Einfach so, keine Ahnung, da laufen sie halt irgendwie ein Cross-Screen-Play. Und es ist jedes Mal ein schlechter Winkel zum Pass und es 5-mal hintereinander tauen, aber das sind Sachen, da bräuchten sie 2 Trainingseinheiten mehr, dann sieht das Spiel auch schon wieder anders aus, da ist Potenzial ohne Ende. Aber es ist eben nicht nur rostig und nichts getroffen, sondern es wird schon so ein bisschen gucken, wie kriegen wir unsere PS auch wie auf die Straße und müssen wir manche Sachen staffeln oder können wir sie alle gleichzeitig spielen lassen oder wie maximieren wir das Ganze, diese ganzen Güter, die wir da haben. Das ist schon auch eine Aufgabe.
Ja, spannend, weil das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, wie der Basketball jetzt aussieht, den sich Lisa Tomaitis, die Bundestrainerin, da mit den Sabali-Schwestern, mit den Sisters vorstellt. Weil ich weiß noch, ich habe ja auch ganz zu Beginn der Eurobasket in diesem Jahr so 2-3 Spiele noch kommentiert mit Hanna Ballhaus zusammen als Expertin. Und wir haben auch darüber geredet, dass da sehr viel Big Ball war, selbst schon ohne die beiden. Und ja, dass dann manchmal so ein bisschen das Playmaking hier und da vielleicht ein bisschen kurz kam, sagen wir mal so. Ja. Und das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Das war jetzt für mich natürlich aus den Highlights. Ich wollte es mir eigentlich jetzt dann nochmal angucken, um da ein bisschen mehr ein Gefühl für zu bekommen. Da konnte ich natürlich jetzt noch nicht ablesen, okay, normalerweise würde es ja eher, wie du jetzt dann auch sagst, noch mehr in diese Richtung gehen, wenn du die beiden jetzt hast.
Ja, ging es auf jeden Fall. Es war schon ordentlich Post-Ups. Für mich war jetzt so an dem Tag, klar, wie gesagt, Satou hat einfach nichts getroffen von draußen, für die sie normalerweise, wo sie die Hälfte von trifft. Und dann war so für mich Leonie Fiebig die Spielerin, die wirklich so, was Drives angeht oder dann wirklich ihren Gegnerin klar schlagen, in die Zone kommen, von da aus so ein bisschen dann auch die Möglichkeit haben, abzuschließen und zu kreieren. Wenn sie das dann gemacht hat, war das für mich so die einfachste Stelle, wo du immer so einen super klaren Vorteil rausbekommen hast. Aber wie gesagt, das war auch wirklich, das Shotmaking bei Italien war heftig und auch defensiv bei Deutschland war einfach, sie haben viel geswitcht, auch weil die natürlich auch wieder viel groß sind und dann wahnsinnig viel geswitcht und da ist einfach in der Kommunikation, also Sachen schiefgegangen. Wie gesagt, die würden nach zwei Trainingseinheiten einfach nicht mehr schiefgehen. Und dann haben die Italienerinnen das bestraft.
Ja, aber wir halten fest, das ist doch echt schön, dass du auch diese Stimmung dann so wahrgenommen hast, dass sich da so ein bisschen was um diese Mannschaft herum entwickelt, um dieses Team herum, auch nach diesem tollen Turnier. Wir halten übrigens auch mal fest, jedes Mal, wenn ich den DBB google, um auf die Homepage zu gelangen, wird mir als erstes der Deutsche Beamtenbund angezeigt. Die Seite des DBB ist immer eins unten drunter. Das macht mich komplett wahnsinnig. Aber so ist mein Leben seit mehreren Jahren. Und es gab ja davor auch noch, also das muss man vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen, die das nicht komplett auf der Kappe haben, einordnen. Also man ist Mitausrichter bei dieser Europameisterschaft 2025. Das heißt, dafür ist man bereits qualifiziert. Wir haben ja dann die Weltmeisterschaft im eigenen Jahr 2026 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena und Max-Schmeling-Halle. Das wird hoffentlich dann auch, wenn alle mit an Bord sind und hoffentlich toi 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 alle fit sind, das wird ein richtig gutes Ding und dann natürlich idealerweise Olympia kommendes Jahr, wo da auch hoffentlich eine Menge geht. Ja, und dann, mein Gott, also man hatte dieses schöne altertümliche Wort Kantersieg hatte man unter der Woche in Prag, ne? 85-41. Das sind dann auch so Sachen, die sich selbst so, selbst ich, als ich junger Kommentator war, es gibt so Begriffe, die dann einfach du von den Arrivierten übernimmst, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht zu deinem Duktus passen. Und Kantersieg ist genau so ein Wort. So, passt überhaupt nicht zu dem, wie ich sonst kommentiere. Aber man webt es dann mal so geschmeidig mit ein. Und dann hat man halt mal einen Off-Day gegen einen guten Gegner. Da kann man vielleicht ja auch gute Sachen draus oder wichtige Sachen dann draus ziehen. Und wenn du sagst, ich habe mir auch mal nachgeguckt, also der 16. Dreier war dann der erste, der drin ist, dann ist halt auch schwierig im Basketball, ne?
Ja.
Dann machen wir daran einen Haken und kommen über einen klitzekleinen Schlenker zur BBL dann in diese Wahnsinns-Euroleague-Woche. Denn wir sind mittendrin in einer Doppelspieltagswoche, alles live zu sehen. Ich hatte schon wieder Probleme, ich habe schon wieder nicht mitbekommen, obwohl du mich sogar noch darauf hingewiesen hast. Doppelspieltag, ich habe meine Mannschaft im Fantasy-Game wieder nur so halb darauf vorbereitet, sagen wir mal so, weil ich immer auf Donnerstag gepolt bin. Aber vorher einschwenkt zur BBL. Wie gesagt, erste Trainerentlassung haben wir da. Crailsheim reagiert, 6 Niederlagen in Folge, ersetzt Nikola Markovic durch Jussi Laakso. In Finnland Meister, mehrfach Pokalsieger. Da werden direkt Erinnerungen wach bei den Merlins-Fans an einen gewissen Thomas Isalo, den ich gestern mal für ein paar Minuten beim Overtime-Sieg in Paris mal wieder an der Seitenlinie gesehen habe. Also wir haben die erste Trainerentlassung. Ihr hattet ja auch ein bisschen, oder Basti hatte vor allem auch ein bisschen was zu Crailsheim schon gesagt.
Genau, Basti hatte versucht, was aus mir rauszubekommen. Ein, zwei Crailsheim-Takes. Da ist er krachend gescheitert.
Ja, aber jetzt neuer Coach, wir gucken uns das mal an. Ansonsten war es das Wochenende mal wieder der Overtimes. Das ist irgendwie die Saison der Overtimes. Hamburg schlägt Göttingen in Double Overtime. Das ist jetzt das dritte Spiel für die Göttinger mit zweifacher Verlängerung gewesen. 2 von 3 haben sie verloren. Erste Saison nach dem Ruhl-Mors-Abgang nach Bonn. Sein bisheriger oder damaliger Assistent Olivier Foucault hat übernommen. Im Europe Cup sieht's gut aus, die Bilanz mit den 4 Siegen. In der BBL jetzt die 4. Pleite in Folge. Und dann ist so eine klassische Reporterfrage und die tun dann doppelt weh, Per Günther, wenn man schon in der Verlängerung ist.
Die tun auf jeden Fall doppelt weh. Es ist aber, gibt auch wirklich dann kuriose Jahre, wo es sich so anfühlt, als würde das ständig so passieren. Und es ist auch manchmal so, für mich, das ist wieder so empfundenes Zeug, was da rollt wahrscheinlich der Statistiker mit den Augen, dass du früh in der Saison dich so festlegst, tendenziell, ob du die knappen Spiele gewinnst oder verlierst. Und daraus entwickelt sich dann eine Dynamik. Ich weiß, dass wir in meiner ersten BBL-Saison, das müsste ich nochmal kurz, da sind wir, glaube ich, Fünfter geworden. Und wir hatten hinterher ein Plus-Minus von so plus 30 oder plus 35. Wir haben einfach gefühlt jedes knappe Spiel einfach gewonnen. Wir hatten Drew Joyce. Der war für mich einer der besten Closer, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Der hat zwar manchmal auch die Leute wahnsinnig gemacht, weil er einfach so viel gedribbelt hat, aber er hat dann wirklich jede Aktion und alles kontrolliert am Ende und dadurch ist immer ein guter Wurf rausgekommen. Und es war wirklich so ein Gefühl von, keine Ahnung, schleppt uns bitte einfach nur in die letzten 5 Minuten. Da war er dann, keine Ahnung, waren wir seine Sherpas Und dann hat er einfach quasi die Spitze hat er dann übernommen. Und das entwickelt sich dann irgendwie so. Und dann hast du das Gefühl, und auf der anderen Seite ist es so, oh, irgendwie, gerade auch bei Freiwürfen, wenn du dann mal zwei, drei Spiele hattest, wo du entscheidende Freiwürfe daneben geworfen hast, oder dann hast du irgendwie ein Ding vergeigt, oder es hat mal jemand irgendwie einen bösen Dreier mit Brett gegen dich getroffen. Dann hast du einfach irgendwie so in deiner selektiven Wahrnehmung fühlt sich das dann an, als wäre es quasi, als würdest du jedes Spiel, Thema. Also ich hoffe, dass Göttingen noch irgendwie, dass sie einen geilen Rekord aufstellen, aber dass sie eben auch ein paar Spiele gewinnen, weil sonst macht es keinen Bock, Verlängerung zu spielen. Aber ab und zu, Verlängerung. Hast du das gesehen? Da muss ich mal reinhaken, weil da kommen in die Liga, kommen wir auf keinen Fall. Im Eurocup, Turk Telekom gegen Litkabis.
Oh, mit diesem Riesen-Comeback.
Da muss ich kurz eine Klammer aufmachen. Es ist einfach, ein Trainer ist, also der Kollege ist war 5 Jahre bei Litkabis und hat da gute Arbeit geleistet, hat dann aus der türkischen Liga von Türk Telekom ein mega Angebot bekommen, ist quasi schweren Herzens gesagt, ja, tut mir leid, Leute, ich muss kurz Geld verdienen, ist gegangen diesen Sommer und ist nach einem Monat ist er rausgeflogen. Also er ist gekommen nach 5 Jahren, nach einem Monat ist er sofort rausgeflogen. 20 Tage später spielt er, also er unterschreibt wieder bei Litkabis. Er spielt gegen Turk Telekom, gegen die Mannschaft, die ihn gerade gefeuert hat. Es steht, warte, das muss ich gucken. Das ist zu legendär, einfach was er gemacht hat. Es steht einfach mal, mit 1 Minute 40 zu spielen, steht es 75-86 für Turk Telekom in diesem, die Bösen in diesem Fall.
Plus 11, okay.
Plus 11, und es sind noch 1 Minute 37 zu spielen. Sie retten sich in die Overtime mit einem 11-0-Lauf. Mhm. Und gewinnen dann die Overtime 7-0. Das ist so geil. Das ist so, das gefällt, es sind einfach so bizarre Geschichten. 18-0-Lauf mit Overtime, also 20 Tage nachdem du von denen gefeuert worden bist. Ja, das ist einfach, das ist geil. Egal. Wir waren in der BBL.
Und ja, nee, warte, aber einmal kurz, jetzt müssen wir den Kollegen auch noch kurz shoutouten. Nenad Canak.
Ja, aber der ein Spieler Nummer 17 hat ist kurz ohnmächtig geworden und hat 5 Dreier hintereinander reingesippt. Auch so ein geiler, den kannte ich nicht. Geiler Schwerfälliger. Es gibt manchmal einfach so, ich weiß es auch nicht, manchmal schlummert, der hat auf jeden Fall ein paar Kilo zu viel, also wirkt nicht völlig austrainiert, aber hat Touch ohne Ende und hat die Dinge einfach, du hast ihm angesehen, er will einfach nur werfen. Und manchmal ist es lustig zu sehen, wenn jemand nicht so richtig mobil ist, aber jeder weiß, wenn er den los wird, geht er hundertprozentig rein, entwickelt sich so ein komischer Tanz. Der Gegenspieler hat nur noch versucht, irgendwie zu verhindern, dass der Dreier hochgeht. Es war klar, dass auf keinen Fall gedribbelt werden würde. Und irgendwie hat er nach 2 Pumpfakes hat er ihn hochgeschleudert und einfach wieder, also die Dinger reingesippt ohne Ende. Das war großes Kino.
Die 17, sagst du, war das?
Ich glaube, ja.
Ja, Gediminas Orelik, 2 Meter groß, Orelik. Mittlerweile ja. 33 Jahre alt, ist ja wieder zurück in der Heimat nach Stationen in unter anderem in der Türkei, in Italien, lässt sich da jetzt gut gehen. Und ab und zu kann man dann auch mal noch den Coach ein bisschen retten.
15 Punkte von diesen 18 hat er, glaube ich, gemacht.
Ja, ja, stark. Wo du übrigens gerade Drew Joyce sagst, ich hatte damals das große Vergnügen, weil ich ja hier aus der Ecke quasi bin und dann hier auch viel, viel gemacht habe. Weißt du noch, als sie die Rentnergang zusammengestellt haben, Jena unter Björn Harmsen, Drew Joyce, ja. Emmanuel McElroy, Julius Jenkins und Derek Allen. Ja. Und das hat ja wirklich zumindest eine Saison auch richtig gut funktioniert und alle haben es geliebt einfach, die Band.
Ja, das ist einfach Drew und Derek Allen Pick and Roll und auf der anderen Seite war so viel Misdirection, dass keiner wusste, wer jetzt wo helfen soll und dann hat es wieder geklingelt. Das hat Spaß gemacht, zuzuschauen auf jeden Fall. Die durften dann irgendwie erst mittwochs immer ins Training einsteigen, weil das wäre genau ein Job für mich gewesen.
Dann hatten wir noch 2 weitere Overtime-Siege und zwar gewinnt Ulm in Oldenburg. Erst die 2. Pleite für die Oldenburger. Wir haben über Ulm ja schon so ein klein wenig gesprochen, aber mir ist wieder aufgefallen, als ich dann jetzt auch nochmal so ein bisschen in den Boxscore reingeguckt habe, ich mag einfach diese Oldenburger Mannschaft schon wieder unter Pedro Kais. Also sie haben Dwayne Russell weiterhin, der ist zweitbester Scorer der Liga, über 20 Punkte. Okay, gibt auch wenig Spieler in der Liga, die mehr Würfe nehmen als er, ist aber dazu auch noch der beste Passgeber, das muss man auch noch dazu sagen. Also das ist schon relativ dominant, was er da von der 1 aus macht. Und sie haben Max Di Leo. Alter, also ich habe das ja ein paar Mal, wenn man dann die Boxscores verfolgt, denkt man sich, ach, okay, Max ist am Start. Aber der ist ja richtig am Start. Der hat in seiner BBL-Karriere über eine Saison nie mehr als 5,5 Punkte im Schnitt gemacht. Jetzt steht er bei 10,4 Punkten pro Partie und fast 45% Dreierquote. Was hat denn der Kai jetzt bitte mit dem Boy gemacht?
Ich weiß es nicht, aber es gibt nichts, es gibt mir kein größeres Vergnügen, als wenn diverse Spieler Maxi Leo darstellen, pantomimisch. Er rennt zweimal. Ich liebe das einfach. Ich liebe, er ist ein Geist, er ist wirklich einer der geilsten Spieler. Er ist so, wieder so dieses Typ, dieser Typ Herz. Wenn man alle verteidigen Hartmann hat gefühlt irgendwie in der Liga, jeder denkt von sich selber, er verteidigt so hart er kann. Und trotzdem gibt's dann irgendwie immer noch einen, da siehst du, dem siehst du dann auch wirklich deutlich an, dass er vielleicht nochmal irgendwie 2% mehr in die Waagschale wirft. Liebe ich einfach. Und dass er jetzt wirklich, ich meine, er hat das schon immer mal wieder auch aufblitzen lassen. Gerade auch das Händchen, was dann mal nach einem getroffenen Dreier ostentativ in der Höhe bleibt, ist ja auch ein seiner Klassiker. Aber ja, das ist, wie gesagt, ich liebe es. Ich gucke ihm super gerne zu, gerade wenn sie in den Zeiten, wenn sie europäisch spielen und Mannschaften ihn noch nicht kennen. Das ist immer so, das ist ein besonderes Fable, wenn du so irgendwie in der BBL hast das Gefühl, okay, ich kenne ihn in- und auswendig. Und dann geht er irgendwo hin und macht so, also ist so ein Spezialist und dann sorgt er erstmal die ersten 5 Angriffe für bei gegnerischen Guards, die ihn nicht kennen, für absolute Verwirrung, was da gerade passiert, für ein Naturschauspiel. aber ja, er hatte schon, finde ich, auch immer Phasen, wo er auch dann offensiv irgendwie ja auffälliger war als man das so denkt, einfach, ja, weil er kann schon ballern.
Ich war, glaube ich, in der Halle. Ich glaube, ich habe das Spiel kommentiert. War das noch zu seiner Hamburger Zeit, wo er den Zahn da verloren hat, der vorne weggebrochen ist, weil er auch wieder, ich glaube, das war auch wieder was von wegen sich auf den Boden schmeißen und so. Und dann war der Zahn einfach weggebrochen, wenn mich nicht alles täuscht zumindest. Und übrigens auch schön zu sehen bei den Oldenburgern, Len Schormann startet 21 Minuten pro Partie. Norris Akbakoko 16 Minuten von der Bank. Wenn du auch mal so in die Zahlen reinguckst, die uns der liebe Lukas Feldhaus dann immer da zur Verfügung stellt. Zweitbeste Dreierquote der Liga, eins der mit Abstand besten Offensivteams, aber dazu auch eine starke Defense. Kleiner Schönheitsfehler aus Oldenburger Sicht bis hierhin. Also sie spielen ja heute Abend dann noch Champions League, haben sie bisher 2 Spiele verloren. Heißt es eigentlich Ostende oder Ostende? Ich frage mich das jedes Mal. Weißt du das?
Ich weiß es nicht mal. Ich hätte sogar auch noch Ostende in den Ring geworfen. Also ich weiß es auf gar keinen Fall.
Ja, dann einigen wir uns auf das. Wir sagen jetzt einfach Ostende immer. Mit dem Heimkehrer übrigens. Sam van Rossum, der alten Valencia-Legende, habe ich gesehen. Ich liebe das, einfach mal so in solche Roster dann reinzugucken.
Oh, da, ja. Das werde ich gleich Tommy Kleppers nochmal eine Nachricht schicken, dass der gute alte Sam van Rossum, der sich jetzt da rumtreibt. Da habe ich ja heiße Diskussionen immer gehabt. Aus Tommy Kleppers Sicht einer der 3 besten Point Guards Europas.
Oh, das ist aber ein Hot Take.
Das habe ich auch gesagt.
Okay, und dann hatten wir noch die Bayern Overtime-Niederlage gegen die Telekom Baskets aus Bonn, die den 3. Heimsieg im 4. Heimspiel einfahren. Till Pape, der hatte auch schon ein paar ruhigere Spiele in dieser Saison, aber das war jetzt sein 2. 20-Plus-Spiel. Die Baskets, ich glaube auch, da kann man sagen, voll im Soll, wenn du so eine Veränderung hast, neuer Trainer, klar, der bringt dann auch so ein bisschen seine Spezies mit, aber das würde ich jetzt zumindest, ohne dass ich wahnsinnig viele deren Spiele komplett gesehen habe, würde ich sagen, ist irgendwie was, wo ich von außen drauf gucke und mir denke, da sind sie, glaube ich, absolut fein damit, wie irgendwie dieser Start in diese Saison verläuft, was man wahrscheinlich von den Bayern, auch das habt ihr letzte Woche so ein bisschen hier besprochen, vorsichtig ausgedrückt, was man nicht sagen kann. Was sind 6 der letzten 8 verloren, Pflichtspiele?
Ja, ich glaube, sechs der letzten acht und die Siege sind halt Crailsheim und Würzburg. Die sind jetzt auch nicht so, nicht so richtig super wertvoll. Ja, Riesenwoche wird das jetzt für München. Ja. Also heute Abend bin ich in der Halle im BMW-Park und schaue mir die Münchner gegen Partizan an, die ja auch, die mit 3-4 irgendwie dastehen, aber auch wirklich den Kopf absolut aus der Schlinge gezogen hätten. Das hätte ein unglaublicher Fehlstart sein können. 2 Euroleague-Siege, gerade die letzten 2 quasi Wunder-Comebacks. Von daher eine Mannschaft auf jeden Fall, die verwundbar ist, aber eben genau dieses Gefühl, du hast immer einen Pulk von 10-12 Mannschaften in der EU-League, wo du denkst, boah, das ist schon ein richtiger Brocken, aber irgendwie auch schlagbar. Der Pool ist gefühlt noch größer als die letzten Jahre, einfach weil außer Barca und Real eben wirklich, oder weil es da irgendwie 2 Ausreißer nach oben gibt. Und dann in Žalgiris für München am Freitag, glaube ich. Also das ist... Das ist heftig und ja, je nachdem, wie das läuft, glaube ich, kann man dann auch irgendwie so den Saisonstart dann nochmal besser einschätzen, weil ich meine, man muss jetzt auch nicht jede Woche darüber erzählen, dass sie offensiv Probleme haben. Sie haben jetzt wieder in den ersten 4,5 Minuten oder 4 Minuten 10 in der Overtime nur 2 Punkte erzielt, in der regulären Spielzeit nur 75. Und dann, also wie gesagt, 2 späte Dreier, ein Dreier mit Ablauf der Uhr von Bolmaro, und sonst wären eben auch wieder nur 5 Punkte in den 5 Minuten Overtime gewesen. Also das müssen wir jetzt einfach mal, glaube ich, ja, man gibt ab und zu, ist man dann irgendwie doch gewillt, ihnen nochmal ein bisschen Zeit zu geben und weiterzuarbeiten und gucken, wo sie da rauskommen. Aber das ist schon eine wegweisende Woche auch, diese.
Ja, und die, ich würde sagen, das legen wir uns wirklich das Thema ein bisschen auf Halde und nehmen es rein mit in die kommende Woche, wo wir podcastmäßig was Besonderes geplant haben. Können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Wir werden sehr wahrscheinlich mal alle gemeinsam an einem Ort sitzen und dann auch mal so eine kleine Kamera, wenn die Technik mitspielt, wenn wir den richtigen Knopf finden, mitlaufen lassen. Und dann können wir ja genau eben diese Tendenzen der Bayern mal gucken, was dann auch noch am Wochenende passiert ist, da einfach mal mit reinnehmen. Wie gesagt, ihr habt ja schon versucht zu analysieren in der vergangenen Woche. Wenn du gerade schon ansprichst, den Spielplan und auch was es alles so diese Woche geboten hat. Ich habe das hier einfach mal runtergeschrieben, also heute allein schon, wir zeichnen ja gerade Mittwoch auf, auch falls ihr die Folge dann vielleicht erst später hört, aber sollte es noch Mittwoch bei euch sein. Wir haben heute natürlich Eurocup, wir zeigen alle Eurocup-Spiele. Heute sind die Hamburger dran, die spielen in Ljubljana. Gestern hat Ulm gegen Podgorica 5. Sieg im 7. Spiel eingefahren. Toller Moment, habe ich gerade noch gesehen auf Twitter vor dem Spiel. Brandon Paul bekommt seinen Meisterring und dann, das ist eh schon besonders, aber dann kommen alle Ex-Teammates, ich glaube, Tommy Kleppers war der Erste, der da war, und machen einen Huddle mit ihm und dann hat sie ihn zerrissen.
Ja, das ist so, wie es sein soll. Die Ulmer zelebrieren das jetzt. Es ist, glaube ich, treffen da euch einen coolen Ton. Ich mag dieses Amerikanisierte mit den Ringen. Ja, und dann da Zeit vor so einem Spiel einzuräumen, für ihn, der ja wirklich, also ein essentieller Teil, Bestandteil dieser Mannschaft auch war, wirklich, also von außen gefühlt, in die, egal welche Situation, Ruhe gehabt, Selbstbewusstsein ausgestrahlt, die dicken Dinger reingeschossen. Ja, und du merkst das. Also ich habe es auch gerade Social Media gesehen, sofort Kommentare von Jago, von Caboclo, alle sind sofort wieder da. Also was schweißt natürlich zusammen, wenn du Titel sowieso, Erfolge sowieso, Saisons auch. Aber gerade, glaube ich, so ein unerwarteter Riesenerfolg. Ja, wenn du dann, das ist was, wie gesagt, was in vielen Karrieren einfach nie passiert. Und da werden sie lange von zehren auf jeden Fall.
Habe ich sehr sehr genossen auch, kann man ja als Kommentator auch, ne, auch man ist trotzdem dann unparteiisch, aber man kann trotzdem auch einfach einen Spieler genießen, wenn der so spielt. Also ich war ja nun auch bei 2 der Finalspielen in der Halle, als er halt wirklich dann auch wirklich, wie du gesagt hast, die dicken Dinger, und das waren halt wirklich die dickstmöglichen unter den dicken Dingern, die der da reinmacht, wenn es dann um die Wurst ging. Und der andere übrigens, weil du gerade Caboclo ansprichst, den siehst du ja dann heute mit seinem Euroleague-Debüt, ne, im BMW Park mit Partizan. Er ist wohl heute das erste Mal dann am Start.
Ja. Ja, keine guten Nachrichten für mich, für München. Ich halte ihn für echt ein fehlendes Puzzleteil. Wir haben auch über Kaminski schon immer mal wieder hin und her diskutiert. Für mich ist Caboclo da ein Riesen-Upgrade. Er wird in der Defensive, wo sie dann doch immer mal Wackler haben, nochmal eine andere Dimension bringen. Und das, was man ja vorher nicht auf dem Schirm hatte, oder was ich zumindest nicht, das perfekte Szenario, dass eben der Caboclo-Flüsterer Jago einfach in der gleichen Stadt wohnt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob der kann ihn dann zumindest nicht mehr zum Training fahren, aber er kann dann vielleicht ab und zu mal ihn für ein Gespräch beim Kai Pirinha oder so, kann ihn wieder beruhigen und dafür sorgen, dass er auf der Straße bleibt und regelmäßig erscheint und irgendwie diese ganze, jetzt auch die letzten turbulenten Wochen eben vielleicht auch so ein bisschen vergessen machen.
Und wer weiß, also wir hoffen es nicht aus Bayern-Sicht, aber vielleicht twittert Jago dann nach dem Spiel "They should have known" und hat irgendwie so ein Video von Caboclo, was er dann nochmal teilt. Letzte Woche war er es ja, wo er dann sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass die Bayern ihn offensichtlich vergessen haben. Alba spielt auch gegen Aswell. Kurz davor geht da unsere Sendung 19:45 los. Wir waren letzte Woche in der Halle gegen Panathinaikos Athen und ich kann mich noch dran erinnern, standen dann nach dem Spiel mit Johannes Thiemann da und ich habe ihn gefragt, fängt langsam an ein bisschen zu nerven, dass dann nach dem Spielen irgendwie die Fragen kommen, aha, das Ding hätte auch gewinnen können, gut gespielt und so, aber ihr wollt ja Spiele gewinnen, und seine Antwort war kurz und bündig, ja, nervt, er würde schon gerne gewinnen.
Ja, jetzt hat er eine Chance zu gewinnen. Wie gesagt, das Niveau, was Alba jetzt gezeigt hat in den letzten 2 Partien, ist also wirklich um Längen besser als als zum Start der Saison, was ja also wirklich keiner Erklärung bedarf. Sie sind jetzt quasi komplett. Und man hat das Gefühl, dass auch diese vielen Minuten für die vielen jungen Spieler schon irgendwie so gefühlt und schon einen kleinen Effekt haben. Also die sind jetzt voll, also quasi die Rollenspieler, die vorher den kleinere Rollen zugedacht waren, die sind natürlich jetzt voll im Saft und fühlen sich wohl. Das sah schon wirklich ziemlich gut aus. Und ja, wenn sie Panathinaikos an einem anderen Abend erwischt hätten, dann hätte es auch da zum Sieg gereicht. Aber ja, sie haben, wie gesagt, das Pick'n'Roll nicht verteidigt bekommen. Und dann haben sie die von der Dreierlinie ja also wirklich auseinander geschrotet. Aber diese Mannschaft ist in jedem Fall gut genug, für mich auch zweistellig Siege zu holen in dieser Euroleague. Ja. Mhm. Das ist keine Frage. Wie gesagt, es gibt Playoff, es gibt diese Play-Ins. Das heißt, der 10. Platz ist die Markierung. Und ich meine, wer weiß, also es kann theoretisch sein, dass heute Abend Berlin und Alba irgendwie gefühlt mit dem gleichen Rekord dastehen, ja. Und irgendwie, das ist ja schon, hätte man nicht unbedingt gedacht in den ersten zwei Wochen der Saison. Aber für mich Alba, klar, gerade sie haben diese riesen Baustelle, die jetzt fast noch komplizierter geworden ist für mich, ja, auf der Aufbauposition. Da haben sie es jetzt mal mit Brown versucht, auch ein paar Minuten. Das fand ich eigentlich, sah sogar ziemlich gut aus. Dann Delo, dann die beiden Etatmäßigen. Also das ist schon, wir haben es ja kurz angesprochen, das ist schon eine Herausforderung, gerade für die jungen Spieler, dann da drin zu bleiben, dran zu bleiben, das zu verstehen, das zu reflektieren, was passiert und dann einfach, wenn sie die Chance kriegen, dann zu performen. Und ansonsten haben sie schon wirklich viele Bausteine, auch wenn sie immer noch die quasi ein, zwei Verpflichtungen, was heißt mitschleppen, ist jetzt ein böses Wort, aber irgendwie auch dabei haben, die noch nicht so funktionieren wie gedacht. Aber das sah schon, die Entwicklung ist super.
In der Liga sind sie über Braunschweig am Wochenende drüber gefickt. Ich gucke nur gerade mal wieder, man guckt halt immer, ne? Ich gucke bei jedem Alba-Spiel jetzt wirklich, wie haben die, die Jungs schon auf 1 und Spaniolo war dann 25,5 Minuten, 9 Punkte, Sammer 15 Minuten und da Malte Delo mal nur 12 Minuten. Mhm. Es ist immer der erste Blick bei mir, geht immer erstmal dahin. Und dann Foulbelastung Chris Kumagi, das ist direkt das zweite, was ich gucke. Wenn er denn gespielt hat. Also das quasi der heutige Mittwoch, aber solltet ihr an einem der anderen Tage hören, Per ist morgen mit der Konferenzkompetenz Lukas Schönmüller ab 19.30 Uhr, auch eine schöne Konferenz. Ihr habt unter anderem Real Monaco mit drin, Fenerbahce, ja. Maccabi, Piraeus, Efes, Mailand ist mit am Start und dann am Freitag eben die stimmungsvollen Auswärtsaufgaben, die Bayern in Kaunas und Alba Berlin bei Partizan. Wenn wir gerade schon Mailand und Panathinaikos angesprochen haben, das ist gerade so das, was für mich am meisten Spaß an der Euroleague mitmacht, dass wir haben so viele Spieler, die uns Bock machen, aber wir haben die Trainer, die die Schlagzeilen auch mitbestimmen. Ergin Ataman, der Juancho Hernan Gomez vor kurzem da komplett vor den Bus geworfen hat nach einer deutlichen Niederlage und auch echt schlechten Spiel von ihm, aber vom ganzen Team gegen Barcelona, das ist schon ein, zwei Wochen her, der da mal so verbal öffentlich den Ton gesetzt hat, haben wir ja an dieser Stelle auch schon mal besprochen. Und dann kommt noch die Ettore Messina-Nummer mit Mailand dazu. Mhm. Kevin Pangos, hat er das jetzt so gesagt oder hat er es nicht gesagt? Dann, das ist in der Euroleague dann auch geil. Allein dafür ist es schon gut, dass wir den in der Liga haben. Mike James schaltet sich auf Twitter mit ein und zerlegt irgendwie aus seiner Sicht die komplette Kaderplanung und was da nicht alles passiert, obwohl der in Monaco ist und sie eigentlich gar nichts angeht. Aber er macht es dann einfach trotzdem und das finden wir natürlich dann noch geiler. Was ist los mit Messina da? Ich habe gestern nebenbei laufen gehabt, Mailand. Verlieren gegen Bologna wieder.
Also ich sag mal so, ich würde schon mal da ansetzen. Du hast gesagt, Ataman hat Juancho unter den Bus geworfen. Da würde ich schon mal einen anderen Begriff. Für mich war Ataman und Juancho Hernan Gomez, er hat ihn auf den heißen Stuhl gesetzt. Er hat jetzt Aufmerksamkeit draufgelegt. Also für mich hat ja, eben vor den Bus werfen ist in den meisten Fällen was Finales. Für mich hat er gesagt, so wie das bisher läuft, Kollege, jetzt sind letzte Spiele 0 Punkte, das ist nicht gut genug, wir brauchen mehr von dir. So ist das in meinen Ohren angekommen. Das ist was für mich absolut dazugehört. Das ist schon, das muss man wissen, das ist Fingerspitzengefühl, mit wem kannst du es machen, mit wem nicht, aber das ist, wir wollen irgendwo hin dieses Jahr und du, wenn wir dahin wollen, brauchen wir mehr von dir. So. Das, was Ettore Messina gemacht hat, das ist für mich vor den Bus geworfen. Das ist für mich auch hat keine Klasse. Das ist für mich unverständlich. Das ist für mich, ja, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also der Wortlaut war ja, also ich glaube, worüber es nicht ganz klar ist, ist diese Sache mit Napier. Da ist nicht klar, inwiefern gibt's da Interpretationsspielraum. Aber also quasi, was er definitiv gesagt hat, das wörtliche Zitat ist, also dass die Wurzel für diese enttäuschende Saison hat eine Ursprungssünde oder beinhaltet eine Ursprungssünde, und wir haben einfach nicht den richtigen Mann für dieses Fahrzeug. Pangos is not the man who can make this team play. Das ist was Finales, das ist was, was nichts damit zu tun hat, jemanden zu motivieren. Das ist nichts, da ist keine Arbeitsanweisung drin, da ist kein, also da steht nicht drin. Erstmal finde ich das anstrengend oder seltsam, wenn da Pangos steht. Ich mag das nicht. Du hast 2 Jahre mit dem, oder das ist dein 2. Jahr mit dem. Ich verstehe nicht, warum da nicht Kevin steht, aber egal. Das ist nur meine persönliche Präferenz. Wenn er sagt, Pangos is not the man who can make this team play, dann sollte das für mich heißen, Pangos oder so wie er jetzt spielt, ist es nicht, oder er schießt den Ball nicht gut genug oder er kommt nicht genug in die Zone. Es ist für mich nur, hat für mich null Wert. Es ist nicht ausgerichtet, nicht zukunftsgerichtet, nicht interessiert daran, die Situation zu verbessern. Es ist einfach zu sagen, meinen Arsch zu retten. Wir underperformen hardcore und ich bin nicht glücklich mit dem und schaut ihn an, den wechseln wir jetzt aus. Weil der kann es, bei dem funktioniert es nicht. Und dann denke ich mir, ich saß doch mit Zandi, saß doch in Berlin, da verlieren die ein Spiel, wo die 15 vorne sind, mit Pangos und Loh auf der 1 gegen Berlin mit dem Backcourt, von dem wir gerade gesprochen haben, wo auch noch weniger Ruhe ist und der eine ist 20, der andere ist 22. Dann denke ich, das hat dann für mich so eine Perspektive von, du hast den irgendwann verpflichtet, du bist seit 2019 da, der ist keine unknown commodity. Du kennst den, ihr habt den irgendwann mal geholt, weil ihr dachtet, okay, der hat bei Jairus oder sonst irgendwo gut performt. Das heißt, da muss immer auch ein Stück von, der Spieler hat bewiesen, dass er eine gewisse Klasse hat. Wenn er bei mir nicht performt, dann muss ich auch immer ein Stück weit von, aus meiner Sicht, es sei denn, er ist jetzt grob fahrlässig oder ist nicht professionell oder sonst irgendwas, dann sagen, okay, dass du nicht funktionierst, wenn du es bewiesen hast über viele Jahre, dann muss ich auch irgendwo den Schuh anziehen, stückweise. Oder ich würde mich darüber freuen, wenn du das so kommunizierst. Oder ich bin nicht in der Lage, Kevin zu helfen, dass wir dieses Fahrzeug zu steuern, wie auch immer. Also für mich ist jemand, für jemand, der 5 Jahre bei Popovic war, das würdest du auch im Leben nicht glauben, dass jemand wie Greg Popovic sowas sagen würde. Im Leben nicht. Wenn ich mir Mailand angucke, ist es sicherlich, die haben jetzt viel verloren. Bis auf Shields und bis auf Mirotic wirken die Spieler nicht 100% comfortable und so super sicher in dem, was sie machen. Also natürlich gucken wir immer deutsche Brille, immer Vogtmann, letztes Jahr. Ich meine, am Ende des Tages ist Ettore Messina der Typ, der in 70 Spielen Vogtmann nicht so hinbekommen hat, wie Coach Herbert das in was? In 6 Wochen?
Ja.
In 6 Wochen war er im Weltmeisterschaftsfinale einer der besten Spieler. Und während der Saison hast du das Gefühl, der muss über Nacht nach Frankfurt reisen, um mal wieder das in den Geschmack zu kommen von irgendwie Wohlfühl und hier hilft mir jemand dahin zu kommen. Und der ist jetzt kein das sind ja keine jetzt empfindsamen Kollegen, sondern das ist jemand, der bei Moskau gespielt, das sind Jungs, die oder gucken wir mal, jemand, der das ist jetzt kein zartes Pflänzchen. So. Und dann denke ich mir, ja, also wo die Sicherheit fehlt für mich bei Spielern, auch wenn du Maodo anguckst, gestern ein gutes Spiel gemacht, seine 3er getroffen. Trotzdem ist bei ihm, wirkt es auf mich so, gerade bei so was das Orchestrieren angeht, manchmal zieht er die Pick and Rolls nicht so lange raus oder bei seinen Drives ist es einfach, ich bilde mir ein, dass es nicht so ist, boah, die fühlen sich alle wohl, aber die verlieren gerade Spiele. Was klar ist, wenn du Spiele verlierst, das ist auch eingepreist, aber einfach so ein generelles Gefühl von, ey, es ist am Ende des Tages, ist es auch für mich, dein Job, dafür zu sorgen, dass die Spieler funktionieren. Und dieses, ich weiß nicht, wir hatten das in der BBL mal irgendwann, Selbstbewusstsein, ich kann meinen Spielern kein Selbstbewusstsein geben, das sollen sie sich im Supermarkt holen oder so. Wer war das? Muli Katsurin oder so bei Frankfurt, irgendjemand war das. Das ist für mich so, weiß ich nicht. Guck dir Luca Banki an, guck, was er mit Estland. Es gibt für mich keine Frage, dass wenn Luca Banki nicht Scariolo ersetzt vor der Saison, sondern Toro Messina ersetzt, dass diese Mannschaft nicht 2-5 ist oder 2-6 oder was sie jetzt sind. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja.
Ich gucke mir Lundberg an gestern oder an Abbas, die ein Spiel gewinnt für ihn. Ich gucke mir an, wie frei die alle spielen, obwohl er vorher 5 Katastrophenspiele gemacht hat. Dann closed er das Spiel. ganz ehrlich, das ist für mich schwach. Es ist ultra schwach. Ja, das ist vielleicht nicht dein Wunschspieler und der macht vielleicht Sachen, die, oder da fehlt vielleicht was. Aber das so öffentlich, also so final dann da rauszuschmeißen, ist für mich eine Katastrophe.
Ich nehme ihn einmal kurz so ein ganz klein bisschen in Schutz, weil ich mir nochmal das ganze Zitat besorgt habe. Und das und natürlich das, was wir auf Social Media bekommen, ja so ein bisschen die verkürzte Variante ist. Also es geht los mit Pangos, ist nicht der richtige Mann, um dieses Team in einer bestimmten Art und Weise spielen zu lassen. Und dann kommt der Zusatz und den habe ich bei Twitter zum Beispiel auch nicht gesehen. Und ich habe nicht die richtigen Adjustments gemacht, um das Spiel zu vereinfachen, ihn mehr über Melli und Vogtmann passen zu lassen, und mit einem etwas einfacheren Spiel hätten wir weniger Turnover und hätten wir auch weniger Niederlagen. Also zumindest kommt dann danach noch der Satz, I admit that I made a mistake. So, und offensichtlich bezieht sich das dann ja auch darauf, wie er sich spielen lässt. Ja, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, was du meinst, weil natürlich, er ist intelligent genug, smart genug, der Mensch hat alles gewonnen, ist einer eines der größten Basketball-Brains, was es gibt, und der weiß auch, wie das mit den Medien funktioniert. Und wenn er auf seine italienische Art und Weise dieses Bild mit dem Fahrer malt und dem Auto, wir hatten das ja auch in den letzten Jahren in Deutschland, diese schönen Vergleiche, dann weiß er auch, dass das natürlich Schlagzeilen machen wird und dass es auch eine Reaktion darauf gibt. Und dass sehr wahrscheinlich auch der Zusatz, den er danach macht, häufig hinten runterfällt, ne?
Ja, gut, dann geht quasi auch schon wieder 35% meiner Kritik ist dann aus dem Fenster. Da kann Thomas sicher überlegen, was er damit macht. Das kann er sich rausschneiden und in die Haare schmieren. Aber also der Grundtenor, gut, dann wie er das ausdrückt, dann auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich in Zukunft auch anfangen, mehr als zwei Zitate zu lesen. Das finde ich auch ein schöner Vorsatz. Das können wir dann auch ab 1. Januar kann ich das machen. aber nichtsdestotrotz, was ich spielerisch auf dem Feld sehe, ist für mich genau das Gleiche. Also und nochmal, das ist auch trotzdem zu, also jetzt letztes Spiel hat Pangos ja nicht mehr gespielt, weiß ich nicht, mit Flakadori und Tonut und jetzt Maodo und Hall und wie auch immer. Finde Wege in Berlin zu gewinnen. Finde Wege, keine Ahnung, du bist 15 vorne gegen Madrid, dann tue ich mir mal schwer. Also, okay, was ist es jetzt? Bist du jetzt in den ersten 18 Minuten 15 Punkte besser als Madrid, und aber dann kassierst du halt noch am Ende mit 20. So, ich weiß es nicht. Also wir haben viel Mailand gesehen, oder ich habe viel Mailand gesehen. Da kannst du auf jeden Fall mehr rausholen als das, was bisher da ist. Ja. Aber gut, wenn du das auf deine Kappe nimmst, dann ist alles fair.
Diese Napier-Nummer übrigens, das vielleicht nochmal, falls es da der eine oder andere nicht mitbekommen hat, da hat er in dem gleichen Interview gesagt, der sendet jetzt Textnachrichten an seine Freunde, dass er gerne zurück zu uns kommen würde. Ja. Und das wiederum hat er dann so ein bisschen abgetan, dass er das gar nicht so gemeint hätte oder nicht so gesagt hätte und das eine Interpretation des Journalisten gewesen ist. Da waren wir jetzt natürlich auch nicht dabei und wissen auch nicht, was das, ja, keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht, aber einfach einen anderen Namen reinzuwerfen, der
auch
irgendwo
schwierig.
Ja. Finde ich auch einfach nicht okay. So, ja. Also das kann ja unter Umständen, je nachdem, wie das Verhältnis ist zwischen Roter Stern und Napier und Trainer und wie auch immer, dann auch theoretisch für Probleme sorgen an der anderen Arbeitsstelle. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand zu deinen geht und ich sage irgendwie, keine Ahnung, boah, der hasst es da, hier in dem Podcast, so, das hat ja keinen, das ist jetzt überspitzt, ja, ja. Aber tendenziell, so, das ist für mich auch ohne Stil. Das ist für mich, hat kein Niveau.
Ja. Und auf der anderen Seite finde ich schön, dass du das nochmal rausgestellt hast. Also Luca Banki, wie gesagt, wir sehen ja, was da gerade einfach, was da passiert, wie der irgendwie einfach diesen Gurt gelöst hat. Also nee, das ist das falsche Bild. Man sollte den Gurt lösen, nichts Positives. die Bremse gelöst, weil man losfahren will. So vielleicht. Das ist ein besseres Bild, sagen wir mal. Ja. Oder wir sehen, also gut, bei Aswell müssen wir natürlich jetzt erstmal gucken. Die haben dann jetzt auch auf der Aufbauposition mal noch was geändert. Aber Prosecco funktioniert ja über den gleichen Weg. Ne? Ja. Und sagen wir mal so, ein Lettland, um bei Banki zu bleiben. Wir haben das bei der WM gesehen, ohne einen Porzingis, auch wenn er mit beim Team war, aber hat halt nicht mitgespielt. So in dieses Turnier reinzuschubsen und durch dieses Turnier durchzuschubsen und wirklich, ich war in der Halle, das letzte Spiel, was Lettland gemacht hat, war dieses Platzierungsspiel gegen Litauen, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese lettischen Fans, die hätten gerne, die waren auf der Tribüne, Banki war unten mit dem Team, die hätten den Banki gerne da hochgeholt zu sich, auf ihre Schultern genommen und für die nächste Woche durch Manila getragen, ihm jeden Drink ausgegeben, den er gerne gehabt hätte. Und das hat er halt möglich gemacht. Und irgendwie hast du das Gefühl, und das ist dann irgendwie auch wieder ein bisschen verrückt, wenn man daran denkt, dass das in Bamberg dann auch eher so semi funktioniert hat, warum das jetzt plötzlich also der geht einfach dann jetzt zum nächsten Club und überträgt einfach 1:1 das, was er bei der Lazio gemacht hat, auf diese Bologna-Mannschaft, von der wir alle vor der Saison gesagt haben, oh, müssen wir mal gucken und so. Und plötzlich ist Şengelya ein MVP-Kaliber-Spieler. Und du denkst dir so, Alter, was ist los mit dem Typ?
Ja, also das muss man alles auch einordnen. Natürlich gibt es verschiedene Grundphilosophien, verschiedene Ton, den du arbeiten, mit dem du arbeiten möchtest als Trainer. Also wir sehen ja genauso wieder, dass Duško Ivanović jetzt bei Baskonia ist und da auch wieder funktioniert und das alles, und der hat einen ganz anderen Approach. Also das kann oft ist natürlich auch einfach erstmal Veränderung in einem Vakuum. Ist gut, in welche Richtung auch immer. Die Frage ist, wie nachhaltig sind solche Stile? Wie nachhaltig kann so ein Effekt sein, den Pozzecco hat? Wie nachhaltig kann Banky? Das ist alles eine Frage, die können wir nicht jetzt klären. Und natürlich wissen wir auch, dass Messina, so als der Grand Seigneur ja auch irgendwie gilt. Nur deswegen war ich persönlich auch so überrascht, ob diese Handhabe der Situation. Aber ja, wie gesagt, das ist für mich jetzt, sagen wir, wir beurteilen jetzt auch von Messina nur den Stint, die 5 Jahre, das ist schon, die Ausschläge sind da auch da, mir zu groß. Also 2 tolle Saisons, ich glaube einmal Dritter und einmal Vierter geworden, dann die Serie gegen Madrid verloren, gegen Bayern aber eben die Serie gewonnen ins Final Four, ein toller Erfolg, aber auch die Saison, wo die Corona-bedingt beendet wurde, war schwach, letztes Jahr war schwach, dieses Jahr ist schwach, ja, weiß ich nicht. Und ich, wie gesagt, wenn man so anguckt, wie maximierst du Spieler, das schafft er eben jetzt mit 2 und finde ich, sonst fallen die runter. Ich bin froh, dass Joe zum Beispiel gestern noch echt super wichtige Plays gerade im 4. Viertel gemacht hat. Er hat 2-3 Fehler gemacht im 3. Viertel, einen wichtigen Ballverlust, der zu einem Endrun geführt hat und so. Hat sich davon nicht beeinflussen lassen, weil auch da, wenn man die Tendenz sieht, weißt du, von 30 Minuten am Anfang und 17, 18 Punkten, das wird dann zu irgendwie auch mal nur so 10, 11 Minuten. Ich hoffe einfach, dass am Ende des Tages würde ich mir fast wünschen, wir würden da dieses Experiment sehen und ich würde diese Meile in der Mannschaft, ich glaube, Ettore, der gute Ettore hat seine Schäfchen im Trockenen. Jetzt nur mal so aus quasi aus wissenschaftlichen oder wegen aus erkenntnistheoretischer Ansicht, würde mich das jetzt mal interessieren, wie die aussehen würde, wie was man in den Gesichter liest, ob da diese komische Anspannung auch immer noch zu erkennen ist und ob da nicht auch ein Pangos und ein Maudolo reichen würden, um die Spiele zu gewinnen in der Euroleague mit einem anderen Trainer. Vielleicht erleben wir das ja.
Ja, wer weiß. Guckt euch die Euroleague auf jeden Fall an diese Woche. Wie gesagt, Doppelspieltag, man kann sich gar nicht retten vor Spielen. Ihr könnt den ganzen Tag gefühlt Basketball gucken und dann auch noch nachträglich gucken, das, was ihr verpasst habt. Morgen verpasst ihr auf jeden Fall in unserer Konferenz mit Per und Lukas nix. Es ist eine stabile Woche. Hast du zum Euroleague-Blog noch was? Sonst würde ich dir gerne noch ein paar NBA-Sachen vor den Latz knallen.
Bitte, so knallen sie.
So knallen sie. Da habe ich übrigens gelernt, das ist auch ganz wichtig, ihr könnt ja sowohl den Kollegen Günther als auch mich auf diversesten Social-Media-Plattformen erreichen. Der eine oder andere hat sich gewünscht, weil wir doch ja eine vor allem europäische Basketball-Bubble hier erstmal auch haben, die diesen Podcast hört, dass wir noch ein bisschen häufiger auch so die Basics erklären und manchmal einfach zu einem Wembanyama noch mal kurz erklären oder was auch immer, weil tatsächlich offenbar es Leute gibt, die jetzt über diesen Podcast dann auch so ein bisschen mal den kleinen C, vielleicht sogar den großen C in den NBA-Teich mal reinhalten über uns. Und das machen wir natürlich gerne. Also es läuft in der NBA gerade das In-Season-Tournament. Zum allerersten Mal wird mitten in der Saison ein Pokalwettbewerb ausgespielt. Der NBA Cup, Finale am 9. Dezember. Mit Gruppenphase, mit K.O.-Runde und dann im Final Four, wo natürlich in Las Vegas. Alle Spiele bis auf das Finale sind Teil der Regular Season, also sind Teil dieser 82 regulären Saisonspiele, zählen in die normale Tabelle mit rein. Und das macht man, um irgendwie dieser elendlangen NBA Regular Season nochmal so kurz vor Weihnachten einen frischen Anstrich zu geben, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Wie gefallen dir diese, vielleicht habt ihr das auf Social Media gesehen, diese speziellen Parkettböden?
Ich bin erstmal ein Fan von allem, was Sportarten, wenn die sich trauen, so ein bisschen, also zumindest Teile ihres Gesamtprodukts so ein bisschen verrückter zu gestalten, anders zu gestalten. Das finde ich gut. Ich bin irgendwie auch Traditionalist, gibt's das Wort? Wahrscheinlich, oder?
Das gibt's. Ja.
oder also ich mag das, wenn Sachen vergleichbar bleiben und irgendwie im Großen und Ganzen da nicht zu viel rumgehext wird. Aber gerade wenn man sagt,
Man hat vielleicht einen Teil der Saison, wo man ein bisschen mehr, dem man ein bisschen mehr Feuer geben muss, dann mach auch mal. Also mach was Verrücktes. Es gab auch immer mal diese, also man kann das nicht zu gamifizieren, aber wenn es dann die komischsten Vorschläge gab, wie den Vier-Punkte-Wurf oder keine Ahnung, oder hinter der Mittellinie oder weiß der Geier. Ich finde, grundsätzlich mag ich das, wenn man ein bisschen was versucht, und noch wichtiger ist mir dann, wenn man sagt, okay, das funktioniert jetzt tatsächlich nicht so gut, dann hören wir damit wieder auf. Also wenn man jetzt sich den Stint anguckt von Adam Silver, den Commissioner, der von David Stern übernommen hat, wie Sachen wie das All-Star-Game versucht. Irgendwie, da gab es Stimmen, wo auch immer es die gab. Irgendwie, ach, wie wär's denn, wenn die Spieler sich quasi ein Team zusammenstellen, das wird doch voll kompetitiv. Oder dann spielt man um Geld, oder man macht irgendwie dann jetzt wieder international gegen national. Und all solche Sachen ausprobieren. Wenn es klappt, ist gut. Und ansonsten, dann hört man dann wieder auf damit. Und es ist alles vergessen. Also ich finde das... Ich finde das Risiko da immer nicht zu groß. Und dass es ein handfestes Problem ist, dass Leute und gerade junge Fans kaum noch die 2,5-3 Stunden investieren, das ist klar. Das ist jetzt nicht seit heute so. Es gibt diese seltsamen NBA-Fans, wie ich auch einer bin. Ich kenne quasi jede Storyline. Ich weiß, was passiert, aber ich weiß das nicht, weil ich mir 48 Minuten die Spiele reinziehe, sondern ich weiß das, weil ich das Spiel irgendwie konsumieren kann. Du kannst ja wirklich perfekt, sei es über deine liebsten Podcasts, sei es über Highlight-Videos, sei es über Instagram, was auch immer du machen möchtest, du kannst dir das eben so perfekt zusammenstellen, dein Potpourri, dass es dir genau auf den Bauch geschneidert ist. Und in den wenigsten Fällen sind eben Hardcore-Spiele zu grinden und wirklich durchzugucken, ist eben in den wenigsten Fällen dabei. Und wenn du Fernsehrechte verkaufen willst, dann musst du irgendwie dieses Produkt schützen. Und das ist ja schon dadurch, also wirklich schon auch eine ordentliche Regelung, dass du eben sagst, dass deine Spieler ins First Team gewählt werden können oder für den MVP oder für sonst welche Auszeichnungen musst du über 65 Spiele machen. Das bringst du ja schon mit. Also da willst du einfach die Leute dazu zwingen, dass ernst mal deine Stars spielen, und dann musst du irgendwie noch gucken, dass die, wenn die Stars spielen, dass die Leute eben dann auch wirklich zugucken, und dass Adam Silver da alles versucht. Eben nicht so ein bisschen, dass das passiert, was zum Beispiel im Baseball passiert ist, die ja jetzt irgendwie erst anfangen, Sachen zu ändern, irgendwie mit einer Shotclock im Baseball. Ja, die Attention Spans von uns jungen Menschen, ja, uns beiden auch.
Dann zwinkert er mir zu.
Uns blutjungen Menschen ist halt einfach nicht mehr das, was es mal war. Und da musst du Sachen machen. Versuch einfach, Adam. Trau dich, Junge. Mach was Geiles, würde Benny Zander dir zurufen.
Ich liebe das, dass du das offenbar, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass du das wirklich in deinen Alltag integriert hast. Das ist das, was wir in unserer Soccer World Fußballrunde gerne rufen, wenn einer ins 1-gegen-1 geht, mach was Geiles. Und das ist jetzt einfach, das hat der Pär jetzt drauf. Das finde ich so schön, dass ich auch mal ein bisschen beeinflussen kann. Das gefällt mir gut. Ja. Guckt euch gerne mal diese Parkettböden da an. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Super bunt, hat mich erst so ein bisschen an Videospiele erinnert, aber als ich jetzt dann auch mal so ein bisschen in das Battle der Rookie of the Year Kandidaten reingeguckt habe, irgendwie fand ich es dann doch auch ganz gut. Lass uns doch vielleicht damit mal starten. Chad Holmgren mit den Oklahoma City Thunder gegen Victor Wembanyama. Es wurde ordentlich hochgejazzt, dieses Duell, und am Ende haben Gilgeous Alexander und Co. mit den Spurs den Boden aufgewischt, und es war, ja, keine Ahnung, also es hat mir fast mehr Spaß gemacht, gestern dann die ganzen Previews dazu mir anzugucken und auch mal noch so ein paar Highlights, was haben Wemby und Holmgren, also nochmal für die sich erst der NBA annähern, das sind die beiden mit Abstand größten Kandidaten, die werden den Rookie of the Year Award untereinander ausmachen, weil das zwei Menschen sind, die es, über Wembanyama haben wir ja geredet, Per, dies in der Mischung so noch nicht so wirklich in der NBA gegeben hat, mit dieser, da sind einfach lange Lulatsche, auch so ein schönes Wort, auf der großen Position, die aber irgendwie auch alles andere können, was man im Basketball können kann.
Ja, also wie gesagt, die klassischen langen Latten sind das. Und dann aber trotzdem mit Touch gesegnet. Wobei ich glaube, Wemby ist dann nochmal gerade von der Flüssigkeit der Bewegung nochmal was anderes. Aber ja, wie gesagt, manchmal hat man Ideen, was man irgendwie noch im Podcast besprechen könnte. Und dann passiert es, dass irgendwie Wemby 4 von 14 schießt für 8 Punkte und Chad Holmgren geht auf 3 von 10 für 7 Punkte. Und das Einzige, was bleibt, ist irgendwie dieses spektakuläre Foto vom Jumpball. Ja. Also ich weiß nicht, also wenn ihr mal ein Gefühl dafür wendet, wie obskur oder wie bizarr das mittlerweile aussieht, wenn sich dann zwei junge Kerle gegenüberstehen und versuchen, den Ball wegzutippen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die mittlerweile auch geworfen wird, dass sie sich das so richtig auch duellieren können. Viel bleibt davon nicht übrig. Aber ja, klar, man, also die OKC kann man sich sowieso immer angucken, wenn man die Chance dazu kriegt. Wie gesagt, bis auf Sorgenkind, wie heißt er denn?
Wer?
Seit ich ihn immer Timothy nenne, hier der schöne,
ach so,
der
Josh
schöne
Giddy.
Giddy, ja. Ich darf nicht, ja. Ich muss aufhören, Sachen falsch zu benennen. Natürlich, Josh Giddy trifft halt gerade nichts. Das haben wir uns irgendwie schon gefragt, als wir ihn auch bei der WM gesehen haben. Das sah auch wirklich auch ängstlich aus und das sah nicht so aus, als würde der, hätte er Lust darauf, freie Dreier hochzulöten. Er ist der Einzige, der so ein bisschen hinten runterfällt gerade. Ansonsten ist es, da braut sich wirklich was zusammen. Das ist wirklich eine fantastische Zusammenstellung von vielen Spielern, auch quasi fast so ein WM-All-Star-Team eigentlich, ne? Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, ja.
Mit SGA und mit Dort, mit GD. Und ja, San Antonio muss man eigentlich irgendwie, ja, also man kann sich immer drei Clips raussuchen von Wemby Plays, aber ansonsten wird das dann noch ein bisschen dauern, auch wenn Jeremy Sochan, der in Ulm war einfach, in der Pro B, habe ich noch mit dem, hab ich noch wahrgenommen, der ist immer durch die Kabine geschlurft, das ist wirklich auch seltsam. Man muss jetzt in Ulm tatsächlich aufpassen, keine Ahnung, wer da immer so rumfleucht, weil zwei Jahre später ist er vielleicht einfach irgendwie eine prominente NBA-Figur und redet Scheiße zu LeBron James, aber es geht schnell. Aber nee, also das muss man, wie gesagt, guckt euch lieber Euroleague an, das, also die nächsten San Antonio OKC-Matchups vielleicht mit Vorsicht genießen und nur am nächsten Tag zwei, drei Clips rausholen.
Genau, da gibt's ja dann auf jeden Fall den Highlight-Zusammenschnitt. Das gab's jetzt auch von dem Spiel schon wieder. Was haben denn Wemby und Holmgren so gemacht? Einmal hat Wembanyama Holmgren geblockt. Wir haben jetzt auch bei diesem Spiel mal wieder gesehen, wenn wir den Euroleague-Approach schon mit reinbringen, immerhin durfte Vasil Micic auch mal wieder ein bisschen mitmachen. Hat von der Bank 19 Minuten gespielt.
Oh, wow.
8 das Punkte gemacht. Das ist für sein Verhältnis wirklich sogar relativ viel. Das ist auch wirklich traurig, einfach den.
Ich glaube, der hatte 4 oder 5
aber da ist
DNPs hintereinander, ja.
Ja, ja, das ist nicht das einzige, das ist nicht der einzige, wo man, also gut, Vesenkov kommt jetzt so, der darf jetzt mehr bei Sacramento, der fühlt sich auch ein bisschen wohler, gibt jetzt auch sehr wohlwollende Aussagen über ihn von seinen Teammates. Aber was ich wirklich nochmal krass fand, also ich habe dann ja einfach, um mich auch so ein bisschen heiß zu machen, darauf dann heute früh mir die All-Possessions-Zusammenfassung dieses Spiels anzugucken, OKC gegen San Antonio, im dritten Viertel habe ich dann irgendwann aufgehört, habe ich natürlich wirklich dann nochmal so ein paar Highlight-Dinger mir angeguckt. Und ey, das kannst doch du auch nochmal gut einschätzen oder dich zumindest reinversetzen. Wie diese beiden Typen, vor allem Wembanyama, auch Dreier, also dass es jetzt schon anfängt, dass die Gegner sich nicht mehr trauen, in der Zone abzuschließen, wenn der auch nur in der Nähe ist. Das sieht man jetzt schon immer mal wieder. Aber wie der auch gegnerische Dreier verändert, obwohl der noch fast unterm Korb ist, weil der halt einfach mit einem langen Sprung und seinem Arm oben du so hoch das Ding werfen wirst, dass Anton Gavel den halt gar nicht mehr loswerden würde mit seiner flachen Flugkurve, oder er müsste ihn halt deutlich drüber werfen.
Oder er würde ihn schnell anwerfen für die Goaltending-Regel.
Oder so, ja.
Also es gibt tatsächlich so Reality-Checks, ab und zu passiert, also keine Ahnung, dass so ich, du spielst jahrelang U14 und dann ist dein erstes Training bei der U16. Und dann haben die irgendwie einen und du machst einen Korbleger und du denkst, okay, den werde ich so immer, bin ich mein ganzes Leben lang losgeworden, und dann spiked dir den halt irgendwie gegen die Hallenwand so. Und dann musst du, dann dauert das ein bisschen irgendwie, Akkommodation betreibt dein Körper und irgendwann funktioniert das wieder. Normalerweise hört das aber dann irgendwann auf. Also, und das einfach kollektiv eine Liga jetzt nochmal, also in den Genuss kommt, von einmal, dass wirklich dein Gehirn nicht funktioniert, weil du denkst, wie kann das sein, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ganz blank an der Dreierlinie und ich habe noch einen hohen Release und ich bin sowieso schon ein großathletischer Mensch und ich schieße jetzt einen Jumper und der war gerade am Zonenrand und der blockt den, da kommt er einfach dran. Das ist lustig, das zu sehen, ja. Das freut mich. Ich weiß, bei mir war es Tibor Pleiss zum Beispiel auch, als ich gegen Tibor das erste Mal gespielt habe und zwei, drei Mal vom Block gekommen bin und dachte, ich werde einfach einen Jumper los. Und der hat den irgendwie so kommentarlos quasi einfach wirklich gefühlt gefangen. Ja, das, das braucht einfach, da braucht dein Gehirn Zeit und ich freue mich, weil ich glaube, das ist ja, es wird ja nochmal, also er ist jetzt 19, da kommen nochmal so ein bisschen so diese, gerade wie gesagt, für mich ist so Giannis das beste Beispiel, da kommt nochmal so eine gewisse Fast-Twitch-Spritzigkeit kommt noch in den nächsten 3-4 Jahren dazu und dann wird es skurril.
Dann wird es skurril. Es ist schon skurril, dann wird es noch skurriler. Ich mag übrigens Oh Mama Wembanyama von dem einen Spurs-Announcer. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das finde ich ziemlich gut. Mal gucken, ob wir das in der Euroleague auch anwenden können. Und Chet Holmgren übrigens, der andere Rookie of the Year-Kandidat, der auch eine super Saison spielt. Da ist ja das Besondere, auch das nochmal zu erklären. Er hat vergangene Saison eben, war er eigentlich schon der NBA, hat aber wegen einer Fußverletzung komplett ausgesetzt. Das heißt, er kann auch wirklich Rookie of the Year werden, ist aber 2 Jahre älter. Und wie gesagt, die Stichprobe an Sachen, die ich jetzt von dem wirklich mal über ein Spiel gesehen habe, ist noch relativ klein. Sehr viele Highlights halt gesehen. Aber erstens, was mir aufgefallen ist, ist auch so diese Übersicht, wie der Mitspieler findet mit über 2,5 Assists pro Partie und einfach das in der Lage sein, das Spiel auch wirklich gut zu lesen irgendwie und zu erkennen mit den anderen smarten Boys um ihn rum. Und der trifft halt, das ist, glaube ich, noch die Zahl von vor heute Nacht, 50% seiner fast 4 Dreier. Und ja, der Release braucht ein bisschen, bis er das Ding los wird. Aber der Wurf sieht ansonsten super sauber aus, ne? Und das ist ja nun für so einen Typen auch nicht unerheblich.
Nee, also das ist schon, in dem Paket scheint tatsächlich dann doch mal mehr zu stecken, als mit was er in die Liga gekommen ist. Oft ist es so, dass, also für mich war das Label eben wirklich als Edelverteidiger quasi an ihm dran, der auch so ein paar Sachen machen kann offensiv. Und wie gesagt, da bahnt sich halt wirklich an, dass das Repertoire da schon richtig groß ist. Man kriegt dann ja immer auch mit, im Sommer gab es immer mal wieder Ausschnitte von irgendwelchen Scrimmages, wo er so wirklich Bewegung hatte, wo man sich wundern musste, dass er die drauf hat, die da auch recht flüssig aussehen. Für mich nicht ganz so flüssig und ganz so geschmeidig wie Wemby, aber der ist eben nicht umsonst ein Alien. Das ist vielleicht auch jetzt echt ärgerlich für Chet Holmgren, dass er sich denkt, warum muss irgendwie der komische Typ, der einmal alle 100 Jahre vorbeikommt, genau jetzt irgendwie quasi auch in die Liga starten, wenn ich denn doch der große, lange Lulatsch sein wollte, der sich schön bewegt. Jetzt, wo es quasi mit KD, was sich in den nächsten 2, 3 Jahren dann zu Ende geht. Bitter. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns viel erfreuen an den beiden. Hauptsache, die bleiben gesund. Dann wird es eine tolle Reise. Und bei den beiden ist es tatsächlich so ein bisschen böses Blut. Also es ist vielleicht zu viel, aber die haben in der Jugend gegeneinander gespielt. In der Vorbereitung war so ein bisschen, also sie haben schon, nicht nur wir nehmen das so wahr, als irgendwie werden die so ein bisschen, ist die Welt eigentlich nur gemacht für eine Latte in der NBA. Mal gucken, wer sich da durchsetzt.
Ja, bei Holmgren hatte ja dann, nach dem Vorbereitungsspiel gab es diesen Headbutt, so einen halben von Wembanyama, genau, das hat er dann auch nochmal bei Twitter losgelassen. Die haben tatsächlich schon, was war es, U19 WM-Finale gegeneinander damals, das war so das erste richtige fette Aufeinandertreffen, das haben die USA dann gewonnen, da war Wemby der bessere Spieler von den Zahlen, aber Holmgren hat es halt gewonnen. Und weil du es gerade gesagt hast, ich habe auch noch so eine Bewegung, die habe ich jetzt schon 2, 3 Mal von Holmgren gesehen. Erst der Spin-Move, dann das Abstoppen und dann in den Fadeaway, und das ist dann schon wirklich auch, aber du hast recht, also es gibt für mich eigentlich auch kein Paralleluniversum, wo nicht Victor Wembanyama als der Alien, der er ist, es wird gefühlt mehr über ihn geredet als über fast jeden anderen Spieler in der Liga. Also Holmgren hat eigentlich, selbst wenn er die Zahlen weiterhält, der hat gar keine Chance, Rookie of the Year zu werden, oder?
Ja, eigentlich nicht, es sei denn, es fließt irgendwie daran ein, dass die Mannschaft gewinnt, weiß auch, also die Zahlen werden vergleichbar sein. Ich habe das Gefühl, bei Wemby ist die Fallhöhe manchmal ein bisschen tiefer, also das ist dann auch mal negativ, der wird vielleicht auch mal eine Woche 3 schlechte Spiele machen und dann gibt es tatsächlich auch Kritiker, also es ist ja sowieso nicht nur, kein Wembanyama Fest bei den meisten, aber es gibt schon auch natürlich so die ein oder andere konträre Stimme, die dann sagt, okay, er bewegt sich wie Bol Bol, also der Sohn von Manute Bol, wen auch immer. Also es gibt natürlich schon immer die grundsätzliche Kritik an sehr langen, sehr dünnen Spielern oder sag ich mal oder irgendwelche Zweifel. Und das würde bei ihm natürlich auch deutlich lauter sein, als das bei einem Holmgren wäre. Also mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich offen, tendenziell würde ich sagen bei Wembanyama, aber ich glaube schon, dass das wirklich bis zum Schluss eng bleibt.
Okay, dann gucken wir nochmal bei den alten Herren ein bisschen vorbei. Was geht eigentlich mit Draymond Green? Also zweite Ejection innerhalb von wenigen Tagen, nach nicht mal 2 Minuten Schwitzkasten gegen Gobert, der dann danach den schönen Satz sagt, ja, immer wenn sein Buddy Steph nicht spielt, der hat verletzungsbedingt gefehlt, Stephen Curry, dann versucht er alles, um ejected zu werden. Das finde ich eine geile Aussage. Und Draymond, 18 Ejections jetzt in seiner Karriere, also ist 18 Mal rausgeflogen. Auslöser war eine Szene, Jaden McDaniels gegen Klay Thompson, beide ebenfalls dann noch rausgeflogen. Bei Thompson war das, habe ich lange nicht mehr im Basketball gesehen, dass das Trikot war zerrissen nach dieser Nummer. Und dann aber, wie gesagt, Golden State dann also 2 Minuten gespielt, Steph eh schon verletzt, dann Klay Thompson raus und Draymond Green, weil der sich dachte, ich guck mal, ob ich den Kopf abgeschraubt bekomme von Rudy Gobert. Und also ich habe noch nie einen Take von dir, auch wenn wir privat gesprochen haben, zu Draymond Green gehört. Wie findest du diesen Typen? Ich fand den jahrelang so geil und irgendwie ist das mittlerweile ins Gegenteil verkehrt.
Ja, das ist für mich die Gefahr einfach, ne? Wenn es hinten raus, das hat jetzt schon was für so fast alberne Züge einfach für mich. Also wenn du, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt ja dieses Sprichwort, oder es ist charmanter, wenn du nicht sagen musst, dass du das immer so zur Schau stellen musst, dass du der böse defensive, aggressive Leader, wie auch immer du das nennen möchtest, dass du der bist, sondern dass du einfach quasi hart verteidigst, den Leuten Sachen ins Ohr nuschelst und ab und zu natürlich gibt's auch mal mit einer dreckigen Aktion oder so ein bisschen den Gegner auch einschüchterst. Das ist alles Teil von deiner Rolle, aber ich find's immer charmanter, wenn die anderen oder wenn man das über dich erzählt und du das nicht so, ja, so, weiß ich nicht, dann manchmal irgendwie wirkt er so ein bisschen wie seine eigene Karikatur, fand ich. Es war jetzt einfach klar, da ist ein Pulk an Menschen und der rennt einfach hin und er schnappt sich einfach Gobert, weil er einfach, ich fand, man sah ihm einfach an, er will sich einfach einmal, will er Gobert sich schnappen. Völlig unabhängig, was sonst um ihn rum passiert. Wie gesagt, der Schlag letztes Jahr gegen seinen Teammate, was ja wirklich also eine Katastrophe war, wo auch wirklich was hätte passieren können. Also wenn Draymond Green mit der Faust, mit dem Gewicht, das er in den Schlag reingelegt hatte letztes Jahr bei John Poole, wenn er da wirklich was irgendwo getroffen hätte, dann im Gesicht ein Knochen, dann hätte wirklich können auch einfach Unglücke passieren. Das vermischt mir sich ein bisschen. Also ich bin jemand, ich habe das auch früher, die kleinen Clips, die man irgendwo auf MP3-Player hatte, von irgendwelchen verpixelten Schlägereien aus der NBA, fand ich auch immer geil und kultig. Fand ich nichts cooler und auch diese Härte und irgendwie manchmal neige ich auch dazu, dieses Buddy-Buddy gefällt mir nicht und alle verdienen hunderte Millionen, alle sind irgendwie, allen geht's gut, alle sind froh. Aber man darf halt nicht vergessen, in der guten alten Zeit, wo die Leute auf die Schnauze gehauen haben, da gab es eben auch Knöchelbrüche und keine Ahnung, Rudi Tomjanovic, diese ganzen Geschichten, das sind halt auch einfach, das ist einfach was für mich einfach aus der Zeit gefallen ist. Man kann das auch noch abkulten, wenn man möchte, aber für mich gehört es einfach nicht mehr dazu. Und ja, von hinten so dreckig in den Schwitzkasten, kann da jetzt wirklich was passieren, weiß ich nicht, aber es ist einfach, weiß ich, es fühlt sich einfach, ja, ein Stück weit affig an. Spiel so hart du kannst und mach das, was du machst. Du bist einer der besten Verteidiger, den es je gab, ohne Frage. Aber gerade zum Ende hin, wenn dann auch der Wert eines Spielers so ein bisschen verrutscht. Also Draymond Green war auch ein Spieler, der hat mal, glaube ich, mal 37, 5 und 5 gemacht in einem Spiel 7, was sie zwar verloren haben, aber der hat diese 3 gegen 2 Situationen oder wenn Steph getrappt wurde, gelöst wie kein anderer, hat gepasst. Und man hat manchmal das Gefühl dann hinten raus, wenn einfach, ja, wenn du quasi krampfhaft daran festhalten musst, was du für einen Wert hast und das immer wieder zur Schau stellen musst und dann einfach ein bisschen drüber bist in diesen, wie gesagt, ich nenne es einfach, ich habe keinen besseren Begriff als Aggressive Leader, dann wirkt das, hat das was Trauriges, ja. Oder was einfach nicht mehr so, traurig ist zu viel, aber einfach so, ja, das passt irgendwie für mich einfach nicht mehr so richtig zusammen.
Aggressive Leader hätte ja auch gerne Tyronn Lue, zumindest war das vor dem Spiel die Aussage von ihm, also zumindest spielerisch über James Harden. Ist das nicht eine geile Überleitung, die ich mir hier gerade spontan gebaut habe? Das sind übrigens wirklich, das sind die noch schlechteren Überleitungen, als wenn man sich vorher lange eine zurechtlegt. Wenn man mal eben noch so mit so ein paar Sekunden Denkzeit sich ein Wort pickt vom Gegenüber und sich dann denkt, oh, da kann ich doch hier schnell eine Überleitung bauen. Ich schäme mich selber dafür. Ich schäme mich.
Nee, das ist auch kein Problem. Also es wäre vielleicht eher die Alternden, die, ja, was weiß ich, deren Wert in Frage gestellt wird als der Aggressive Leader, wäre vielleicht der Übergang gewesen. Aber ja, da stichst du auf jeden Fall auch in ein Wespennest. Erzähl mal bitte, was da passiert gerade bei Tyronn Lue und den Clippers.
Also, LA Clippers, auch da nochmal kurz die Ursuppe. James Harden erzwingt einen Trade von den Philadelphia 76ers, ist eine richtige Saga schon bevor die Saison überhaupt begonnen hat, dann geht die Saison los und er will nicht mehr unter Daryl Morey spielen, dem General Manager der Sixers, erzwingt, das macht er auch nicht zum ersten Mal, einen Trade und bislang ist es eine Lose-Lose-Situation für die Clippers und für James Harden. Der einzige Gewinner sind die Sixers. Seit dem Trade von Harden haben die Clippers 5-mal verloren, heute Nacht knapp gegen die Denver Nuggets. Insgesamt 6 Niederlagen in Folge. Wie gesagt, bei der ersten von diesen 6 war er eben noch nicht dabei. Und während die Sixers ohne Harden 8 Siege und 2 Niederlagen stehen, die haben heute Nacht das zweite Mal verloren und einen Tyrese Maxey an der Seite von Joel Embiid fast 30 auflegt, überragende Quoten hat und quasi da die Bresche erstaunlich gut ausfüllt, also auch erstaunlicher, als das irgendwie viele dann gedacht haben, dass er dann doch so dominant da reinsticht. Ist das jetzt die Herkulesaufgabe für Tyronn Lue? Also James Harden jetzt bei den Clippers mit Russell Westbrook wieder vereint, die waren ja schon bei OKC zusammen und dazu hast du eben Kawhi Leonard und Paul George und die stehen auch noch alle in der ersten 5 mit Ivica Zubac und es wird diskutiert, egal ob am Tisch bei Shaquille O'Neal und Charles Barkley oder wo auch immer Kendrick Perkins und wie sie nicht alle heißen, wie soll der Tyronn Lue du kannst denen das jetzt erklären, dem Shaq und wie sie nicht alle heißen, wie soll der Tyronn Lue das jetzt machen? Die Grunddebatte ist, da sind 4 Leute, die starten alle, es gibt nur einen Ball, du musst doch irgendjemanden auf die Bank setzen, weil das so nicht funktionieren kann.
Also erstmal müssen wir sagen, das muss also aus meiner Sicht funktionieren, damit sie in die Conference Finals kommen, damit ich mich auch wirklich brüsten kann mit der besten Prediction aller Zeiten vielleicht. Ich habe, glaube ich, vor einer Woche quasi angekündigt, dass Daniel Theis zu den Clippers wechseln wird und sie mit ihnen in die Conference Finals. Ich habe direkt, nachdem der Podcast gedroppt ist, habe ich 2 Nachrichten bekommen von Leuten, die sich tatsächlich mit irgendwo im Basketball auskennen und mir geschrieben haben, fuck, woher weißt du das mit Daniel und den Clippers so, dass es da großes Interesse gibt? Und ich war so, what? Und dann ist Champs, glaube ich, 3 Tage später gesagt, Clippers sind interessiert an Daniel Theis. Und es war bei mir einfach random. Ich dachte einfach, keine Ahnung, wieso nicht? Und leider habe ich den dummen Zusatz dazu gehauen. Komm in die Conference Finals. Ich weiß nicht mal, warum ich das gesagt habe. Es ist einfach so ein leerer Halbsatz, aber der hat das natürlich jetzt zerstört, weil das werden sie wohl nicht erreichen. Ich sehe nicht, was Tyronn Lue. Ich habe null Lösungen. Ich habe, für mich ist es ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte mit dem alternden Star, wie gesagt, der kompliziertesten Geschichte im Sport. Für mich ist James Harden Kategorie Carmelo Anthony, Allen Iverson, Spieler, die während ihrer Prime wurde ihnen quasi viel vergönnt und sie haben immer angeeckt und das heißt auch auf anderem Niveau, aber einfach, sie waren nicht sonderlich beliebt, sag ich mal, bei Management und Trainern etc. und quasi mit 34 nicht mehr in der Liga und James Harden ist jetzt 34 und für mich also ich wäre überrascht, wenn er in 2 Jahren noch, oder wenn er in 2 Jahren in der NBA wäre, tatsächlich. Das ist für mich wahrscheinlich jetzt der vorletzte Stint, ich weiß es nicht. Man wartet ja immer noch auf, dass nochmal irgendwie sowas, eine Einsicht kommt. Er hat wahrscheinlich noch einen Modus, ich meine, wir haben ihn vor gefühlt paar Monaten 2-3 Monster-Playoff-Spiele machen sehen. Dafür gibt's die theoretische Möglichkeit dieses Jahr noch, weil diese Monsterpartien wurden eben auch abgelöst von Katastrophenpartien. Also da ist schon eben dieses punktuelles irgendwie schaffen. Aber das ist so weit entfernt, wie er sich bewegt, die Bewegungsabläufe von ihm, von dem eben von Prime Harden. Klar, man kann immer sagen, es gäbe die theoretische Rolle eines Point Guards, der den Ball nach vorne bringt. Er kann werfen, er kann orchestrieren, er kann passen. Das kann er auch mit gedrosselter Geschwindigkeit, aber ich glaube, irgendwann ist einfach nicht mehr, das geht's nicht mehr um das Sportliche, sondern einfach, er sagt ja jetzt noch, er ist das System, also sein Zitat war, glaube ich, ich passe nicht in, oder ich spiele kein System, sondern ich bin das System. Und das eben mit 34 zeugt für mich nach den Rückschlägen, nach dem ganzen Auf und Ab, das ist so wie jegliche von Humilde, von realistisch, von Einschätzen, von wo man ist in seiner Karriere, dass ich nicht sehe, dass sich irgendein Verein oder eine Franchise quasi noch was da rauskriegt, ihn in ihren Rängen zu haben. Also ja, die guten Spiele, die paar guten Spiele werden das nicht aufwiegen. Das wahrscheinlich, was er noch verdienen möchte und das, was er jüngere Spieler oder andere Spieler zurückhält in seiner Entwicklung und das, was er an genereller Stimmung bringt und das, was er mit den ganzen Partygeschichten und Einfluss und was alles mit ihm kommt. Ja, ich glaube, das wird jetzt dann irgendwann auch recht abrupt vorbei sein.
Es war zumindest knapp gegen Denver heute Nacht, aber die haben auch ohne Jamal Murray gespielt. Harden 21 Punkte, 7 von 15, 4 Assists. Also Tyronn Lue hatte ja so gesagt, er muss aggressiver werden. Er soll halt nicht immer nur da draußen stehen und schießen, sondern er soll zum Korb ziehen. Er soll dann die Bälle verteilen, so wie er das ja dann auch vor nicht allzu langer Zeit noch hier und da gemacht hat. Aber in die gleiche Kerbe, in die du da schlägst, schlägt ja auch der Reporter, du wirst mitbekommen haben, ihr vielleicht nicht, der innerhalb in 2 Minuten aber dieser Reporter aus den USA, der covert eigentlich, das ist ein Reporter, der über die Dallas Mavericks berichtet im Fernsehen. Und der hat James Harden in 2 Minuten einmal und dessen komplette Karriere eingesagt mit dem schönen Vergleich, so sinngemäß. Kennt ihr diese Leute? Ihr habt alle einen Freund, der sich immer darüber beklagt, dass er immer nur schlechte Roommates, immer nur schlechte Mitbewohner hat. Und einfach nicht checkt, dass er das Problem ist und nicht die 10 verschiedenen Menschen, die jetzt schon mit ihm zusammengewohnt haben. Und dann, das habe ich mir nochmal rausgezogen, weil es so on point dann einfach ist. Ich glaube, der Sender ist dann ein bisschen eingeknickt. Der hat sogar teilweise das Video mittlerweile gelöscht, aber das hat jeder 100 Mal jetzt irgendwie schon gesehen. Er hat sich quasi in die Kamera direkt an James gerichtet und hat gesagt, wenn das dieses Jahr nicht funktioniert, in diesem System, mit dieser Mannschaft und du wirst wieder hingehen und mit dem Finger auf alle anderen zeigen und dann gehst du nach Hause und swipest nach rechts für ein anderes Team, ja, ein schöner Tinder-Vergleich, da ist aber niemand mehr übrig, weil James Harden, du bist nicht der Bier, du bist nicht das System, du bist das Problem. Das war, und dann hat er das Mikrofon fallen lassen auf den Tisch, der vor ihm war, und hat in 2 Minuten den Typen aber so dermaßen eingesagt.
Ja, das war tatsächlich, es war für mich fast ein Stück weit zu performativ, aber ja, er hat natürlich in fast allem recht, spricht er, es ist ja eigentlich auch jetzt kein Hot-Take mehr, das zu kritisieren. Ich meine, Houston wollte ihn quasi schon nicht mehr, wo er dachte, das wäre jetzt irgendwie so NBA-technisch sein Zuhause. Jetzt bei den Clippers, ich weiß gar nicht, wer die treibende Kraft war, das anzunehmen. Dadurch, dass es mit Westbrook ja schon auch alles irgendwie nicht so lief und jetzt einfach, es gibt jetzt schon Highlights, also oder Lowlight-Tapes von negativer Körpersprache und Frustriertheit untereinander, unter den Spielen, Kawhi und wie auch immer, also das kann man sich alles, wenn man das möchte, kann man sich das zu Gemüte führen, aber ja, nochmal, der war tatsächlich einer der, also es war beeindruckend, wie er gespielt hat, ich glaube, dass die verlorene Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors in Spiel 7, wo sie die 28-3 in Folge nehmen, dass diese Serie als Ganzes eine der beeindruckendsten sportlichen Leistungen war, die nicht mit einem Titel geendet sind. Also das ist ohne Frage für mich die beste NBA-Mannschaft aller Zeiten und die waren einfach einen halbwegs normalen Wurfabend davon entfernt, sie zu schlagen mit James Harden am Steuer. So, das ist mit Rollenspielern um ihn rum und er kreiert quasi, egal was passiert. Das ist, die Saison, was er gemacht, 35, 36 im Schnitt, das ist unfassbar. Das ist aber einfach nicht mehr er, offensichtlich. Also warte mal kurz, die Leute haben versucht, ihn von hinten zu verteidigen. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ja, ja.
Da gab es so super alternative so Versuche. Einfach, wir können nicht vor ihm sein, sondern wir sind einfach hinter ihm und sagen einfach, geh in die Zone. Also nochmal, das ist sensationell gewesen, aber genauso war eben auch ein Kamala Anthony sensationell oder ein Allen Iverson und dann irgendwann ist es einfach Nutzen-Kosten-Rechnung einfach geht nicht mehr auf und das ist einfach da, ist auch immer schade, aber es ist auch nicht schlimm, wenn er so mit diesem, mit dieser Selbstwahrnehmung kann er auch, was weiß ich, in den Horizont reiten und sein Ding machen irgendwo in den Stripclubs Nordamerikas.
Ja, oder vielleicht ja bald in den Stripclubs, was weiß ich, von Belgrad oder China, da die
werden richtig. Ja, also wie gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen, dass er sich das noch gönnt. Ich meine, er hat ja auch Adidas, also er hat ja auch wirklich Geld verdient, der Knabe, aber wer weiß, wo die Reise hingeht. Wer weiß. Vielleicht kommt es auch in die späte Einsicht und er wird nochmal ein richtiger Pass-First, disziplinierter und gutes Role Model. So wie Derrick Rose oder so einer wird ja noch und arbeitet noch ein bisschen in der NBA.
Glaube ich auch. Das ist genauso wie, dass ich bestimmt noch in meinem Leben lernen werde, dass ich auch mal verlieren, dass ich ein guter Verlierer irgendwann werde. Das ist ungefähr gleich wahrscheinlich. Das war unser kleiner Blick in die NBA, wobei doch ein etwas größerer Blick sogar in die NBA. Ich würde sagen, wir nehmen uns für nächste Woche auch mal vor, weil du Daniel Theis gerade schon erwähnt hast, einmal 8,5 Minuten durfte er bislang ran, dass wir mal so ein bisschen auch German Watch da wieder mitmachen, wenn wir dann idealerweise auch Basti mit am Start haben. Ich habe nur gesehen, Franz heute Nacht von der Mittellinie zum Ende des ersten Viertels einen versenkt, aber das nehmen wir alles mal mit rein. Die nächste Woche, wie gesagt, da haben wir ja auch irgendwie was Schönes vor, hoffen, dass ihr dann natürlich auch einschaltet und euch das dann auch anguckt. Günni, ich würde, also es besteht zu 50% die Chance, dass ich gleich hier nebenan in den Supermarkt gehe und mir vielleicht die ersten Dominosteine des Jahres kaufe. Ich habe mir das während des Podcasts nochmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht hast du mich doch überzeugt, dass 15. November okay ist. Schauen wir mal.
Ich sag's dir, zweite Halbzeit November, da geht es los.
Da geht's los. Viel Spaß heute Abend im BMW-Park. Danke euch fürs Zuhören und dann bis spätestens kommende Woche, liebe Freunde.
Ciao. Ciao, Messina. Ich glaube, es ist soweit. Grand Seigneur, nimm den Hut. Schleich von da.